Und siehe, da ward ein großes Erdbeben und die Sonne ward schwarz wie ein härener Sack. Und der Mond ward wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, gleich wie ein Feigenbaum seinen Feigen abwirft, wenn er von großem Wind bewegt wird.
Ein kleiner Ausschnitt aus der Inszenierung des renommierten Thalia-Theaters aus Hamburg vom berühmten Georg Büchner-Klassiker Woyzeck. Die Regisseurin Jette Steckel möchte am liebsten, dass die Spielzeit nie wieder aufhört. Der Schauspieler, der die Hauptfigur Woyzeck übernommen hat, Felix Knopp, bezeichnet das Stück als brutal romantisch und Franziska Hartmann in der Rolle der Marie freut sich, dass sie singen und Theater spielen gleichzeitig kann, denn die Musik spielt eine außerordentlich große Rolle in dieser Inszenierung. Eingeladen worden ist das Thalia-Theater mit dieser Inszenierung vom diesjährigen Sydney Festival. Joachim Lux ist der Intendant des Theaters aus Hamburg.
Es ist eine große Ehre für uns, dass wir in Australien spielen, weil es ist natürlich wirklich von Europa gesehen am anderen Ende der Welt. Wir sind zum ersten Mal in Australien. Wir gastieren ansonsten, man kann sagen, fast auf der ganzen Welt, also mit Ausnahme von Afrika, ob das im Nahen Osten ist, ob das in Russland ist, in ganz Europa, in China, in Nordamerika, in Mittelamerika. Also wir sind viel international unterwegs. Das ist sehr gut für die Künstler, weil es hilft nichts mehr beim Machen von Kunst, als wenn man den Blick von außen von anderen Völkern und Kulturen mit in seine Arbeit aufnehmen kann.
Obwohl die Leitung des Sydney Festivals die Entscheidung traf, das Thalia-Theater mit dieser Inszenierung einzuladen, brauchte man für die Finanzierung eines so komplizierten Projekts natürlich noch zusätzliche Hilfe. Dazu die Leiterin des Goethe-Instituts in Australien, Sonja Grigorczewski.
So eine Produktion ist natürlich wahnsinnig teuer, das ist klar. Das ist ein Riesenensemble, das ist auch ein sehr kompliziertes Bühnenbild. Es gibt ja dieses Netz, was aufgehängt wird, wo dann die Schauspieler sich auch die ganze Zeit drauf bewegen. Solche Produktionen sind unglaublich teuer. Das übersteigt auch unser Budget bei weitem. Das können wir also auch nicht. Aber wir haben in dem Fall schon unterstützt, und zwar über ein extra Budget, was wir beantragen können über das Auswärtige Amt, das speziell Gastspiele im Ausland fördert. Und da es das erste Mal ist, dass das Thalia-Theater überhaupt in Australien ist, haben wir gesagt, gut, da versuchen wir mal so einen Antrag und versuchen das zu unterstützen. Und ja, sind da also auf der einen Seite natürlich dann finanziell dabei, aber jetzt auch dabei, wirklich diese Netzwerke mit aufzubauen, wie der Intendant vom Thalia-Theater, der jetzt hier auch schon im Interview war, der Joachim Lux. Zum Beispiel möchte hier ganz viele andere Leute auch treffen, Theaterleute und so weiter. Da sind wir natürlich auch einer der Ansprechpartner für ihn gleich gewesen. Ja, wen empfehlen Sie dann? Wen soll ich treffen? Was soll ich hier machen?
Er ist ein guter Mensch, aber er hat keine Moral. Moral! Moral! Moral, Woyzeck! Moral! Es ist, wenn man moralisch ist. Versteht ihr, Woyzeck?
Jette Steckels Inszenierung basiert auf dem dramaturgischen Konzept von Robert Wilson, Tom Waits und Kathleen Brennan. Die Lieder, die von Tom Waits und Kathleen Brennan für dieses Stück geschrieben worden sind, werden abwechselnd mit den Szenen aus Büchners Fragment von den Schauspielern des Thalia live gesungen und von einer Band begleitet. Ich fragte den Intendanten, ob sich dieses Stück besonders für die Verbindung mit der Musik eignet.
Ja, das eignet sich insofern besonders. Also man muss wissen, Büchner ist ja mit 23 oder 24 Jahren gestorben, also sehr, sehr jung. Und er hat ein kleines, aber ein sehr großes Werk hinterlassen und dieser Woyzeck ist Fragment geblieben. Das heißt, es sind 23 maschinengeschriebene Seiten, mehr ist das nicht, aber eine unfassbar komprimierte Sprache, die viel Luft lässt. Luft lässt unter anderem auch für Musik, und wenn man dann eine so kongeniale und zu dem Büchner passende Musik und auch Songs hat, wie die von Tom Waits, dann kann man eigentlich nur zugreifen. Die Grundidee, wir kombinieren Büchner mit Tom Waits, das war eine Idee von Bob Wilson. Und Bob Wilson ist jemand, der mit dem Thalia-Theater wiederum seit langem verbunden ist. Und wir haben dann uns erlaubt oder haben uns um die Rechte bemüht, diese Grundidee in unserer Art neu und anders zu erzählen, aber eben auf der Basis dessen. Und da hat sich dann Jette Steckel mit ihrem Bühnenbildner ein Konzept überlegt, was mit dem Bob-Wilson-Abend gar nichts mehr zu tun hat, außer eben, dass es diese Musik von Tom Waits gibt.
God's away on business.
There's a one-eyed man in the poker tree, digging up the dead with a shovel and a pick. The sun went down, the moon went up, a bloody deck of diamonds, a flag of fun. The ship is sinking, the ship is sinking, sinking.
Nach der Premiere war mir das außerordentliche Glück beschert, dass ich mit mehreren der Teilnehmer dieser Produktion sprechen konnte. Jette Steckel, der Regisseurin, Franziska Hartmann, die die Rolle der Marie übernimmt, Felix Knopp, der den Wojciech spielt, und Laurenz Wannmacher, den musikalischen Leiter.
Die Musik ist von Anfang an sowohl in der Komposition bzw. in der Entstehung dieses Stückes da gewesen. Ich glaube, die Musik ist existenziell wichtig dabei, weil sie Teil und Übersetzung der Geschichte ist und Tom Waits sich seine eigenen musikalischen, aber auch Bildergedanken dazu gemacht hat, die ganz wichtig sind, um dieses Stück musikalisch zu übersetzen, den Büchnerstoff.
Es geht um das Innenleben der Personen, die in der Musik dargestellt werden. Das gibt dem ganzen Jahr noch eine ganz andere Perspektive, vor allen Dingen, weil das in Englisch ist. Aber das fügt ja etwas hinzu, was vorher ursprünglich bei Büchner nicht dabei war.
Das ist richtig. Das ist ein ganz eigenes Tom Waits Bildergeschehen, was er dazu setzt. Aber ich denke, vielleicht kann Jette da noch zusagen, wie sie das als Regisseurin empfunden hat, diese Gesangstexte.
Ja, Jette Steckel, die Regisseurin des Stücks, hat sich jetzt hier dazugesetzt. Wie haben Sie Ihre eigene persönliche Interpretation mit einbringen können? Wie haben Sie mit Ihrem Team zusammengearbeitet, um das zum Entstehen zu bringen, was wir heute gesehen haben?
Ja, erstmal jetzt rein von dem Material, was man da sozusagen hat, ist es ja wie bei Musiktheater oder bei einer Oper oder so, dass man halt Texte hat und Lieder hat beziehungsweise Noten hat und dann die Übersetzung oder die Interpretation des Ganzen trotzdem irgendeine Art von eigenem Griff oder so verlangt. Und in dem Fall ist aber ja für mich trotzdem ist erstmal eigentlich befremdlich gewesen, quasi diese Idee zu übernehmen, also zu vermarkten. Das ist ja eine Art Fassung, die man kaufen kann, Waits Lieder zu dem Büchner-Material. Als ich mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt habe, war das aber doch so, dass diese Zugabe zu eigentlich der Sprachlosigkeit, die auf eine Art und Weise die Büchner-Texte haben, die genau eigentlich nicht in der Lage sind oder die Qualität ist, dass die Figuren nicht in der Lage sind, über Gefühle zu sprechen oder nur sehr eruptiv und irgendwie holzschnittartig. Und dass aber durch die Musik quasi auf einer anderen Ebene Gefühle ausgedrückt werden, die in der Sprache nicht ausgedrückt werden kann. Das kann man entscheiden, das ist in der Version so entschieden und war für mich dann in Verbindung mit Musik von Waits auf jeden Fall sehr schlüssig und irgendwie berührend, weil der auf eine ganz andere Art und Weise die ähnliche Geschichten oder ähnlich existenzielle Geschichten über Menschen erzählt, in der Musik und auch in den Texten. Und dadurch, finde ich, haben die beide so eine eigene Aufgabe. Der Text auf der Ebene der Kommunikationslosigkeit oder Sprachlosigkeit oder Empfindungskargheit und auf der anderen Seite die Musik, die Gefühle ausdrückbar macht, die sozusagen rational nicht ausdrückbar sind.
Sie hat rote, rote Backe und doch riecht sie schon. Und warum riecht sie schon? Karl, was witterst du so?
Ich riech Blut, Wojciech!
Stech, tot, stech, tot, stech, tot.
Obwohl es sich bei Wojciech ja um einen Klassiker handelt, möchte ich die Handlung hier noch einmal kurz zusammenfassen. Der einfache Soldat Franz Wojciech, der seine Freundin Marie und das gemeinsame uneheliche Kind finanziell zu unterstützen versucht, arbeitet als Bursche für seinen Hauptmann. Um sich einen zusätzlichen Verdienst zu seinem mageren Sold zu erarbeiten, den er restlos an Marie abgibt, lässt er sich von einem skrupellosen Arzt zu Versuchszwecken auf Erbsendiät setzen. Er ist nichts als Erbsen. Wojciech wird ausgenutzt und gedemütigt in aller Öffentlichkeit von Hauptmann und Arzt und zusätzlich findet er dann heraus, dass Marie heimlich eine Affäre mit einem Tambourmajor beginnt. Als sich der Verdacht bestätigt, glaubt er innere Stimmen zu hören, die ihm befehlen, die treulose Marie umzubringen. und bringt dann auch sich selbst um. Franziska Hartmann hat die Rolle der Marie übernommen. Sie ist Musikerin als auch Schauspielerin. Ich fragte sie, wie sie die Rolle der Marie einschätzt.
Für mich ist es ein Mädchen oder eine Frau, die so total nach Leben dürstet und irgendwie raus will und ein bisschen ausbrechen aus ihrem Alltag und dieses Kind, wo ich auch finde, dass sie gar nicht so wahnsinnig viel Verbindung zu hat. Das ist eben da und das muss gefüttert werden und deswegen muss der Mann auch Stecken schneiden und Geld nach Hause bringen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das reicht ihr nicht und sie sucht eben nach was anderem, nach Leben und Aufregung und findet das irgendwie ein bisschen in diesem Tambourmajor. Und ist dann natürlich fürchterlich zerrissen und ich habe aber das Gefühl, dass sie irgendwie so eine, dass sie irgendwie so ein bisschen wie erwachsen wird in dieser kleinen Geschichte, finde ich, in diesem Ausschnitt ihres Lebens. Also ich mag die sehr gerne, die Figur sehr.
Ja, die passt auch gut zu Ihnen. Ich muss sagen, Sie sehen da wirklich aus wie jemand, der ausbricht aus irgendetwas. Das Kind ist ja fast schon ein Hindernis, obwohl da ja immer der andere Freund noch der Narr, der Freund ist, der mithilft, darauf aufzupassen. Können Sie sich damit identifizieren, mit diesem Gefühl, dass man auf der einen Seite Familie, Kind will und auf der anderen Seite aber auch die Freiheit, die Maria auch mit ausdrückt?
Ja, total, total. Also auf jeden Fall kann ich sowohl die Sehnsucht danach verstehen, Familie zu haben und eben jemand, der so zu einem gehört, als auch die Sehnsucht auszubrechen eben oder die Sehnsucht nach was Freiem. So.
Und das ist auch immer noch zeitgemäß, oder nicht? Das ist ja ein altes Stück schon.
Also für mich ist es total zeitgemäß, dieser Konflikt, von dem ich gerade gesprochen habe, oder diese Geschichte von ihr und ihre Sehnsüchte, die sind ja total zeitgemäß.
Damit, dass die Probleme, die in diesem Drama aufgeführt werden, zeitlos sind, stimmt auch die Regisseurin Jette Steckel überein.
Der Extrakt, den diese Worte sozusagen irgendwie bilden, ist einer, der mir eigentlich zeitlos vorkommt. Also diese Gefühlswelten oder Unmöglichkeiten in irgendeiner Weise schlüssig zwischen Herz und Kopf und Körper zu agieren und auf eine Art und Weise irgendwie zu reduziert zu sein auf das Dahinvegetieren, das Irdische so. Das ist, sagen wir mal, eine Wahrnehmungsschiene, von der ich glaube, dass sie zeitlos ist. Vielleicht nicht jedermanns Sache, aber auf jeden Fall nicht unmodern, würde ich sagen.
Nee, mir kommt das auch sehr zeitgemäß vor. Aber auch das Sozialpolitische, ist das für Sie auch ein Kern der Sache? Armut, die Ausnutzung der Menschen.
Nee, eigentlich habe ich mich versucht, irgendwie eher zu konzentrieren darauf, was der für eine Art von existenziellen Visionen entwickelt und sozusagen nicht nur zu sagen, das liegt daran, dass er Erbsen isst und zu wenig schläft und überarbeitet ist, sondern dass er irgendwie auch durch diese Abgearbeitetheit oder so, die er hat, eine Art von existenzieller Sensibilität entwickelt, die Dinge sieht, die sozusagen der fette, übersättigte Mensch eher nicht so wahrnimmt, die man erst wahrnimmt an einem existenzielleren Punkt, die aber deswegen nicht unwahr oder verrückt sind, sondern im Gegenteil eine Dimension berühren, die man nur berührt, wenn man in irgendeiner Weise
an Extreme geht.
Ja, an Extreme kommt. Ja.
Also da könnte jeder dran kommen, das liegt nicht daran, dass er jetzt arm ist oder dass er jetzt psychisch gestört ist, weil er diese Giftreaktionen durch das ewige Erbsenessen bekommen hat.
Nee, also ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat, aber eben es gibt ja viele Interpretationen, die dann sozusagen eher diesen visionären Teil, wie ich ihn sehe, zu einem verrückten Teil von ihm erklären und einfach sagen, der ist so, weil er isst Erbsen, weil er wird quasi gefoltert vom Leben, er lebt nicht menschenwürdig und dadurch wird er langsam verrückt und eigentlich merkt er nur, wie absurd die Verhältnisse sind, umso mehr, glaube ich, und wird eigentlich klarer.
Hängt damit auch dann Ihr Verständnis der Ermordung seiner Geliebten zusammen? Weil oft liest man, dass er praktisch gar nicht anders konnte, er so gebeutelt vom Leben, wenn seine Freundin ihn dann auch noch betrügt obendrauf, dass er sie dann umbringen muss, dass ihm gar nichts überbleibt. Ist das aus von der Perspektive einer Frau vertretbar, sowas zu sagen?
Ich mache da ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht so einen Unterschied. Also, aber das ist irgendwie meine persönliche, irgendwie nicht gewählte Haltung dazu. Ich merke, ich unterscheide nicht so sehr zwischen Mann und Frau, sondern eher zwischen dem, warum man dahin kommt, zu denken, ich muss dich sozusagen aus Liebe töten. Und das ist auch der Größenwahn, der irgendwie in diesem visionären Teil von Wolzek steckt, dass er sie wie sich erhält, indem er sie schützt vor ihrer eigenen Schande. Und auf der anderen Seite kann man sagen, er ist einfach nur am Ende eifersüchtig und wird kriminell. Es ist irgendwie beides. Es ist ja die Innenwahrnehmung dieses Wolzek-Individuums, ist ja nicht, fühlt sich ja nicht verrückt, sondern im Recht. Ich kann das nicht verurteilen. Ich versuche mir vorzustellen, wie es dazu kommt, dass man dazu kommt. Und ich glaube, ich kann ansatzweise eine Fantasie dazu entwickeln. Aber ob das richtig ist, dass wir glauben, einander töten zu müssen, finde ich, ist in der Liebe genau die gleiche Frage wie im Krieg. Also,
ja, aber meistens ist es ja so, dass die Männer die Frauen töten, dass die Männer die Frauen misshandeln. Und das ärgert mich ein bisschen, dass der Wolzek nicht hingeht und den Doktor umbringt, sondern dass er seine Frau umbringt.
Stimmt, aber es hat, glaube ich, mit Liebe zu tun, dass er nicht den Doktor umbringt, sondern seine Frau. Auf der anderen Seite bringen ja auch viele Männer gerade um. Also.
Felix Knopp, der den Wolzek spielt, war ein Vollzeitmitglied des Thalia Ensembles von 2001 bis 2011 und hat sich bereit erklärt, hier in Australien noch einmal die Rolle des Wolzek zu übernehmen. Ich fragte ihn nach seiner Einschätzung dieser Figur.
Wolzek ist... Naja, also Heiner Müller nennt ihn ja so der Neger. Also es ist ja sozusagen einfach der absolute Underdog. Sozusagen. Er ist ja absolut am Rande der Gesellschaft. Er versucht irgendwie, sich da seine Existenz zu erkämpfen, sein Brot irgendwie zu erarbeiten, eben indem er auch diese Versuche macht. Das kann man sich ja auch heute vorstellen. Man geht irgendwo hin und macht dauernd irgendwie, keine Ahnung, spendet Blut und macht das und macht noch irgendwelche Untersuchungen mit, macht bei irgendwelchen Forschungen in der Uni mit und kriegt dafür irgendwie dann so 50 Euro. Und dann werden auch teilweise dubiose Sachen vielleicht gemacht. Und das macht man einfach nur, um irgendwie sich durchzukämpfen. Ne? Und das macht er ja auch an vielen Ecken und ist sozusagen eh in diesem Kampf schon drin. Und durch diese Forschungsprojekte mit ihm ist er halt eben sowieso schon geschwächt. Und jetzt passiert ihm sozusagen auch diese Geschichte, dass ihm dieser Halt Marie eben dann auch abhanden kommt. Also dass er merkt, dass die ganze Welt eigentlich auseinanderfliegt. Und ich glaube schon, dass alleine durch diesen Zustand, in dem er ist, jetzt nicht nur durch die Versuche, sondern überhaupt wie er so dieses gehetzte Leben, um irgendwie hinterherzukommen, irgendwie die Existenz aufzubauen, dass ihm das immer mehr abhanden kommt, schon sowieso schon brüchig ist. Und jetzt eben in dem Moment ist es eigentlich so der letzte Kick, ihn da raus, wie aus der Welt so rausstößt und wie so durchs All eigentlich so rumfliegt und oder... Eigentlich kann man auch sagen, so diese Lücken, die sich ja da auch öffnen, wenn das Bewusstsein so aufbricht, ist ja, da guckt ihm ja der pure Horror entgegen. Ne? Er hört irgendwelche Stimmen und so, also immer mehr wird der Druck erhöht und immer wird gedemütigt und auch von diesem Tabu-Major auch und so. Und irgendwann weiß er gar keinen anderen Weg mehr und eben noch durch diese Stimmen gepeinigt begeht er dann diesen schlimmen Mord. Und das war ja letztendlich, wurde das Ganze ja auch geschrieben vom Büchner, weil es eine wahre Begebenheit gab, wo es eben... diesen Wolzek eben gab, der dann auch schuldig gesprochen wurde und dann auch hingerichtet wurde. Und er hat eigentlich versucht, natürlich ein Manifest dafür, oder eigentlich die Frage, ist so ein Mensch schuldig?
Und glauben Sie, ist er schuldig oder ist er nur verrückt gewesen?
Naja, nicht nur verrückt, aber er ist schon ein Opfer seiner Umwelt. Also es hat schon eine Konsequenz. Man kann eben nicht ihn einfach nur hinstellen. Also die anderen, die ihn da auch reingepeitscht haben, wie der Hauptmann, wie der Doktor und alle, die tragen da schon alle ihren Anteil daran. Also... Das ist sowieso meine Meinung. Also jetzt irgendjemanden hinzurichten, weil das passiert ist, ist sowieso...
Die Frage ist ja, ob er zurechnungsfähig ist. Ich bin immer der Annahme gewesen, dass er verrückt geworden ist, teilweise durch diese medizinischen Versuche, dass er da wirklich toxisch irgendwie beeinflusst worden ist und dass er psychisch krank war.
Na, so ist es auf jeden Fall sehr geschrieben. Wir haben natürlich schon versucht, an dem Abend das so zu untersuchen, wenn das schon mit auch einem sehr klaren Bewusstsein auch passiert. Also, dass man irgendwie auch sagt, also ich fand auch immer gut diesen Gedanken so, ja, wenn diese Welt hier nicht zu uns passt, dann suchen wir uns eine neue. Letztendlich ist ja dieser Abend auch fast was Romantisches, also was brutal Romantisches, dass man sagt, wie hier die Welt, das halten wir nicht aus, dann komm, dann gehen wir beide rüber und vielleicht klappt's ja da. Also, dass das sogar fast ein Motiv ist, um sie umzubringen, sich selbst auch.
Es ist gut, Marie. Marie.
Franz.
I fell into the ocean when you became my wife.
Ich bin doch ein schlechter Mensch.
I risk it all against the sea.
Ich könnte mich erstechen.
To have a better life.
Ich bin doch ein schlechter Mensch.
Marie, you are the wife blue sky. And men do foolish things.
Ach, was? Welt!
Kings into beggars.
Geht doch alles zum Teufel!
Into
Mann und Weib!
Du wirst vom Morgentau nicht frieren.
Was sagst du?
Nix.
Was der Mond rot aufgeht.
Wie ein blutig Eisen.
Vielleicht kommen wir nochmal auf die Musik zu sprechen. Es ist ja eine unheimliche Anforderung an die Schauspieler, dass die singen müssen, dass sie spielen müssen, dass die auch noch physisch unheimlich fit sein müssen. Wie hat sich das aufgewirkt auf die Auswahl der Schauspieler? Wie haben Sie mit ihnen zusammen als Musiker gearbeitet? Und gab es da Überraschungen?
Also erstmal glaube ich, dass da ein unglaubliches Potenzial in diesem Ensemble ist. Die können alle sehr gut singen. Die meisten singen einfach nicht in diesem Ensemble, sondern ich meine in dem gesamten Thalia-Ensemble, sodass die Auswahl, die Jette treffen konnte, erstmal auch sehr groß war. Und dass die Arbeit für mich überhaupt erstmal nicht jetzt so schwierig war, weil jeder ein Gefühl zu diesen Songs hatte, weil die Auswahl, glaube ich, wie man die Songs, an welche Stelle man sie setzt, die hat sehr individuell stattgefunden. Und ist auch nicht in derselben Reihenfolge wie das die Vorbild in der Kopenhagener Inszenierung gewesen, sondern es ging einfach wirklich um eine Folge von Bildern, von Tableaus, die inszenatorisch gedacht ist. Und auch wir haben viel gesucht nach Klangvorstellungen, wie einer dieser Songs gesungen werden sollte, wie man es möchte, wie er passt zu der Szene, die man sich vorstellt, die hätte sich vorstellt, die musikalisch umsetzbar ist. So. Also das war nicht mehr das einfach, wie das bei einem Musical läuft, 1:1 setzt man dieses Ding um und sagt, klasse, jetzt machen wir den Song, der geht so und so. Die Instrumentierung ist klar, da wurden die Instrumente vorher ausgesucht. Wir hatten ja die Möglichkeit, schon auch im Thalia-Theater Produktionen zu machen mit Tom Waits, wo man einfach auch mit ihm selber eine Idee kriegte, was ist ein Instrumentarium, was dazugehört, was auch natürlich über Platten geht, weil der Mann hat so viel veröffentlicht, dass man weiß, wie ein Sound ist von ihm. Aber wir haben auch nach eigenem Sound gesucht, sehr deutlich, und haben uns davon freigemacht, wie jetzt eine Vorlage war.
Wie schwer war das Singen?
Das mache ich sehr gerne. Also da, ich habe immer gesungen mein ganzes Leben, deswegen war das keine große Überwindung. Ja.
Deswegen sind Sie sowieso Sängerin und Schauspielerin gleichzeitig.
Nein, nicht ausgebildet, nicht richtig ausgebildet, aber also ich singe wahnsinnig gerne, deswegen ist das jetzt nicht das Schwerste gewesen. Also
man kann ja auch erstmal denken, das ist quasi wie ein Musical. Es gibt Text und dann gibt's Lied, und wir haben halt versucht sozusagen das Lied durch den Text zu motivieren, also die Grenze zu finden, die Singen evoziert quasi.
Das überlappt ja auch manchmal so ein bisschen.
Genau.
Das Tolle daran ist, dass man Englisch und Deutsch gleichzeitig hat, dass ja jeder jetzt zumindest die Hälfte davon verstehen kann, ohne lesen zu müssen. Aber das Gastspiel ist ja auch schon viel gereist, in anderen Ländern gewesen. Haben Sie sich da irgendwie angepasst an die verschiedenen Länder oder versucht, da ein bisschen was anders zu machen, je nachdem, wo Sie waren? Oder ist die Inszenierung einfach immer, wie sie ist?
Sie ist, wie sie ist. Also, ja, muss man gleich schon so sagen. Also man passt sich ein bisschen an den Raum an. Es war jetzt schon eine große Veränderung, dass die Band ist normalerweise vorne im Orchestergraben.
Ah, ja.
Und das ist eine große Veränderung, finde ich, für den Sound und für die Spieler auch, weil die halt sonst so diese Kraft kriegen aus dem Graben und jetzt selber so an der Front sind sozusagen.
Aber ich ansonsten muss auch sagen, dass es umgekehrt genauso ist. Wir kriegen die Kraft von den Schauspielern, wenn die an die Rampe treten, und die gehen direkt mit uns in Kontakt. Und ich sehe die Lippen, wie ein Auftakt stattfindet, wie ein Song, mit welchem Gesicht er gemacht wird. Ich kann, naja, sagen wir, noch ganz anders spielen dann, ne? Wenn ich das Gesicht sehe. Dies ist schon eine besondere Situation, die wunderbar klappte, weil die technische Umsetzung einfach klasse gelaufen ist und wir viel darüber gesprochen haben und weil wir nicht zuletzt das einfach schon 70 Mal gespielt haben. Ich möchte das jetzt nicht beim 6. Mal so gemacht haben. Also diese Situation, wirklich mit denen so nah zu sein, und da ist ja viel in der Inszenierung so, dass es mit den Musikern zusammen agiert, dass wir Teil der Inszenierung sind, das ist jetzt ein bisschen anders.
Als letztes, die Inszenierung, Ihre Inszenierung, die läuft ja jetzt schon 5 Jahre oder so. Und jetzt habe ich gehört, ist das jetzt vielleicht das letzte im 6. Jahr hier in Australien. Ist das eher eine Stärke, oder was sind die positiven, die negativen Seiten davon, dass eine Spielzeit so lange dauert?
Ach, ich finde das eigentlich nur positiv. Also vor allem mit so einem Stoff, weil es irgendwie einem immer in irgendeiner Weise was erzählt. So. Das ist einfach zeitlos und dann halt schön so mit einer Arbeit sein Leben zu leben. Das ist natürlich schön. Total. Also ich finde das eher den absolut schmerzhaften Vorgang am Theater, dass alles so zeitlich
begrenzt ist.
Begrenzt ist, ja, absolut. Wenn man denkt, ja, hat immer bei jeder Produktion das Gefühl, das ist jetzt mein Leben und danach bin ich tot. Und dann wacht man jedes Mal wieder auf und muss nochmal leben.
Ah, du hast den Wojciech zu oft gehört.
And heaven is full. We change to the world, and we all got a pull. Yes, we all gonna be. Yeah, yes, we all gonna be. Just stood in the...